von mir. Es ist schön, hier zu sein, es ist immer irgendwie wie nach Hause kommen, wenn ich hier bin. Und wenn ich dann noch so eine besondere Begrüßung von der Inge kriege, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht, dass ich heute hier bin. So eine Predigt vorbereiten, das hat immer so ein bisschen was von einer Schwangerschaft. Da ist was, das muss wachsen, das muss sich entwickeln. Das beginnt mit einem Gedanken, das beginnt vielleicht damit, dass mich ein Bibeltext anspricht, dass ich eine Frage habe, die mich nicht mehr loslässt, und dann reift was, dann entwickelt sich was. Und im Reifen und Entwickeln merke ich meistens, da geht es um mich. Da geht es nicht nur darum, euch was mitzugeben, sondern Gott macht was mit mir in diesem Prozess. Es ist euch sicher noch nicht verborgen geblieben, dass ich Hunger nach mehr habe. Ich will mehr von Jesus, ich will mehr verstehen von dem, wer er ist. Ich will mehr verstehen von dem, was er erkauft hat am Kreuz für mich und was er durch seine Himmelfahrt, durch seine Auferstehung freigesetzt hat. Und ich weiß, dass es euch genauso geht. Auch ihr habt eine Sehnsucht nach mehr. Auch ihr habt eine Ahnung davon, dass es mehr gibt als das, was ihr bis jetzt ergriffen habt, als das, was ihr bis jetzt erlebt habt. Und für mich ist der Epheserbrief immer so ein Brief, der mich nochmal in eine ganz neue Tiefe führt, der meinen Hunger nochmal mehr anfacht, der mir zeigt, dass da mehr ist, der meine Identität als Kind Gottes nochmal tiefer verwurzelt. Der Epheserbrief ist für mich immer wie so ein wertvoller Diamant, der so viel verschiedene Aspekte hat, so viele Facetten, der angestrahlt wird, der wunderschön ist, der so kostbar ist, dass ich das kaum erfassen und begreifen kann. Und wenn ich den Epheserbrief lese, dann lese ich Worte wie: Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen. Reichtum der Herrlichkeit seines Erbteils. Überwältigende Größe seiner Kraft, Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke, überwältigender Reichtum seiner Gnade, unergründlicher Reichtum Christi. Er kann überschwänglich mehr tun als das, worum ich ihn bitte. Das sind Worte der Superlative. Das ist mehr, als ich mir vorstellen kann, mehr als das, was wir begreifen können. Können wir glauben, dass das auch für uns gilt? Dass da noch so unendlich viel mehr ist als das, was wir bis jetzt sehen und begreifen? Da wird ein Schatz, da wird ein Reichtum beschrieben, der unser menschliches Denken total übersteigt. Um das zu verstehen, wovon da geschrieben wird, brauchen wir eine geistliche Sicht. Oder, wie es zu Beginn des Epheserbriefs heißt, erleuchtete Augen des Herzens oder erleuchtete Augen des Verständnisses. Um das zu begreifen, braucht es mehr als nur unseren Verstand. Vielleicht auch mehr als das, was wir bis jetzt gesehen und bis jetzt erlebt haben. Und wie könnte ich auch mit meinem Verstand die Größe Gottes und die Schönheit Gottes begreifen? Könnte das sein, dass Gott uns hier zu was einlädt? Zu einer neuen Dimension des Begreifens? Zu einer Begegnung vielleicht? Zu einem Erleben? Zu einem Erfahren? Ich rede nicht davon, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen, aber es gibt Dinge, die können wir einfach nicht mit unserem Verstand begreifen. Es gibt Dinge, die können wir einfach nicht erklären, die doch geschehen zwischen Himmel und Erde. Die können wir nur im Glauben ergreifen und erleben. Und nur weil ich bestimmte Dinge, von denen in der Bibel gesprochen wird, noch nicht gesehen habe oder noch nicht erlebt habe, heißt es nicht, dass diese Dinge heute nicht mehr wahr sind. Gott ändert sich nicht. Und das, was er zusagt, das hält er auch heute noch. Ich kann die Bibel lesen, ich kann himmlische Wahrheiten verstehen, aber noch nie eine lebensverändernde Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt haben. Ich kann alles über Gott wissen und ihn doch nicht kennen. nicht von ihm erfüllt und nicht von ihm ergriffen sein. Ich möchte euch einladen heute zu einer Begegnung mit dem dreieinigen Gott, der unseren Verstand übersteigt und sich gleichzeitig nach einer innigen Begegnung mit uns, mit seinen Kindern sehnt. Ich möchte euch einladen, dass ihr heute eure Erwartung an Gottes Wirken in eurem Leben seinen Verheißungen anpassen lasst. Ich möchte es nochmal lesen. Dass ihr eure Erwartungen an Gottes Wirken in eurem Leben seinen Erwartungen und seinen Verheißungen anpassen lasst. In dem heutigen Predigttext in Epheser geht es genau darum. Eine alles verändernde, mich komplett ausfüllende und erfüllende Begegnung mit Jesus, der die Liebe in Person ist. Es geht Paulus darum und er richtet es an die Epheser, aber ich glaube, wir dürfen das für uns nehmen. Ich glaube, dass das ein Gebet ist, dass er für alle Generationen, die nach ihm gekommen sind, für alle Gemeinden, die danach kommen, die noch kommen werden, dass das ein Gebet ist, dass er für uns alle gesprochen hat. Es geht ihm darum, dass wir erleben, dass wir erfahren, dass Jesus wirklich in uns lebt. Der auferstandene Jesus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt, lebt in jedem von uns. Paulus' Wunsch ist es, dass wir begreifen, welches Ausmaß die Liebe Gottes tatsächlich hat. Dass wir uns davon erfüllen lassen, dass wir ihr erlauben, unsere Vorstellung zu sprengen. Dass wir Gottes Liebe erlauben, unser Leben auf den Kopf zu stellen. Das Ausmaß der Liebe Jesu, das für jeden gilt, das fordert uns heraus und es verändert unsere Realität. Der Text, den wir uns anschauen, ist eingebunden in Paulus' Anbetung, in sein Lob und seine Ehrerbietung. Das ist ein Wort, das hören wir heute kaum noch. Er kniet nieder in Anbetung vor dem, dem alle Ehre zusteht, Gott, dem Vater. Kann es sein, dass der Weg zu Gottes Gegenwart, zu seinem Herz und sein Weg zu unserem Herz über Anbetung geht? Dass das der Schlüssel ist, ihm zu begegnen? Im Loben, wer er ist, im Schauen auf das, was er getan hat, im Ehren seiner Güte und seiner Größe, seiner Gnade, im Bekennen seiner Größe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ihr habt uns in eine wunderbare Anbetungszeit geführt, direkt vor den Thron Gottes. Könnte es sein, dass das der Schlüssel zu Begegnungen mit Gott ist, die Anbetung. Und Paulus kommt mit seinem Lob, mit seiner Bitte vor den Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem alle Vaterschaft kommt, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt ist. So steht es in dem Text. Vaterschaft, das ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Bibel. Und wir haben gerade Vatertag gefeiert, wir haben die Väter gefeiert und ich finde, es ist so interessant, dass der Vatertag mit dem Himmelfahrtstag zusammenfällt, wo Jesus zu seinem himmlischen Vater aufgefahren ist. Das ist nochmal ein neuer Gedankengang wert, den ich jetzt gar nicht ausführen will, sonst komme ich nicht zum Ende. Gott ist der Maßstab, er ist das Original, was Vaterschaft angeht. Und an ihm muss sich alle Vaterschaft messen lassen. Und da liegt die Messlatte sehr hoch. Und wir merken, unsere irdischen Väter kommen da gar nicht so ganz dran. Und ihr Väter merkt vielleicht auch, dass diese Messlatte für euch fast zu hoch ist. Dass diese Messlatte, sich an dem himmlischen Vater zu messen, sehr hoch ist. Und vielleicht kommt da eine Schwere, kommt da eine Traurigkeit bei dem Gedanken, dass irdische Väter so anders sind und dass ihr irdischen Väter diesem Maßstab vielleicht gar nicht entspricht. Aber wisst ihr, ihr müsst nicht sein wie Gott. Ihr seid auch nicht Gott. was ist eure Aufgabe als irdische Väter? Ich glaube, eure Aufgabe als irdische Väter und die Aufgabe unserer irdischen Väter ist, uns zu dem himmlischen Vater zu weisen, den Weg zu bereiten zu dem himmlischen Vater, dass wir oder dass Kinder erkennen, dass es einen himmlischen Vater gibt, der allen Mangel ausfüllt, dass es einen himmlischen Vater gibt, der die Liebe in Person ist, dass es einen himmlischen Vater gibt, der die Versorgung in allem ist. Ich glaube, dass das die Aufgabe von irdischen Vätern ist, hinzuführen zu dem himmlischen Vater, Identität in das Leben von Kindern zu sprechen und sich selber immer wieder zu erneuern und zu erfüllen lassen von dem himmlischen Vater. Und wenn ihr keinen irdischen Vater gehabt habt und ich habe nicht so einen irdischen Vater gehabt, der mich, der mir so begegnet ist oder so mit mir umgegangen ist, wie ich es gebraucht hätte, dann dürfen wir vertrauensvoll zu unserem himmlischen Vater gehen und dürfen ihn bitten, dass er unseren Mangel ausfüllt, und er tut es. Das bin ich ein Zeugnis dafür, dass er das tut. Und wenn ich das als Kind so sehen kann, habe ich in meinem Leben gemerkt, dann entlastet mich das. Dann muss ich auf einmal nicht mehr alles von meinem irdischen Vater erwarten. Und es entlastet irdische Väter, weil ihre Kinder, weil sie nicht mehr alles sein müssen für ihre Kinder. Und es entlastet, weil wir auf einmal nicht von irdischen Vätern alles erwarten, sondern von dem himmlischen Vater. Dass Gott der Vater aller Vaterschaft ist, das darf euch Väter entlasten. Und in der heutigen Zeit gibt es so viel Meinung darüber, so viel Vorgaben, so viel Erwartungen, wie Väter sein sollen. Und manchmal sind es so gegensätzliche Anforderungen und gegensätzliche Vorstellungen. Aber ihr dürft den himmlischen Vater als Vorbild nehmen, wie ein Vater sein soll. An ihm dürft ihr sehen, wie sich ein Vater verhält. Ihr müsst euch das nicht selber ausdenken und selber erarbeiten. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, wie der Vater ist. In Johannes 10, Vers 30 lesen wir, dass der Vater und Jesus eins sind und dass Jesus nur das tut, was er den Vater tun sieht. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn kriegen wir einen guten Eindruck davon, wie Väter oder wie sich der himmlische Vater verhält, wie er ist, wie er handelt. Gott und doch Vater. Und die gesamte Bibel ist durchzogen von dem Vaterherz Gottes, der Gemeinschaft will, der Sehnsucht hat nach Beziehung, der alles getan hat, dass ungetrübte, innige Beziehung zwischen ihm und uns möglich ist. Und da, wo wir Menschen uns von ihm abgewendet haben, da hat er sich uns zugewendet. Da, wo wir aus Misstrauen und Dickköpfigkeit von Gott weggelaufen sind und vielleicht eigene Wege gegangen sind, da ist Jesus der Weg zurück zum Vater geworden. Und da, wo wir Mauern der Anklage und vielleicht Groll gegen Gott aufgebaut haben, da ist Jesus der geworden, der den Vorhang zerrissen hat, der zwischen uns und Gott gestanden hat, der uns getrennt hat. Und alles, was wir brauchen, geht vom Vater aus. Er hat alles getan, was wir brauchen. Mein jüngster Sohn ist Papa von zwei Kindern und wenn ich ihn so beobachte, kriege ich so einen ganz neuen Blick auf Vaterschaft. Ich kriege einen ganz neuen Blick dafür, wie wichtig Väter in dem Leben von Kindern sind. Und ich kriege einen ganz neuen Blick dafür, wie ich als Kind sein darf, wie ich mich als Kind meinem liebenden Vater gegenüber zeigen kann. Ich glaube, Gott möchte heute eine Einladung aussprechen. Eine Einladung für alle, die hier sitzen, aber auch für die, die online zuschauen. Für diejenigen, die eine Vaterwunde in sich tragen. Ich möchte euch mal bitten, dass ihr eure Augen schließt. Und wenn du einen Vaterschmerz in dir spürst, und das ist vielleicht was, was du noch nie gemacht hast, dann möchte ich dich bitten, aufzustehen. Wir lassen die Augen geschlossen. Aber wenn du merkst, da ist eine Wunde in dir, weil dein Vater nicht da war oder dir nicht gegeben hat, was du gebraucht hättest. Oder wenn du ein Vater bist und dich überfordert fühlst in deiner Rolle, dann steh doch auf. Ich möchte gern für euch beten. Vater, du legst Sehnsüchte in unser Herz, die nur du stillen kannst. Und du siehst den Schmerz, den Mangel und die Unsicherheit von jedem Einzelnen hier, der steht. Bring du die Versäumnisse, das Unrecht, die fehlende Versorgung und den fehlenden Schutz emotional und materiell, bring du das in Prozess der Heilung, Jesus. Du kennst die Fragen, die ausgesprochen sind, die Fragen danach, bin ich geliebt, bin ich genug? Und die Sehnsucht zu hören, ich bin stolz auf dich. Vater, ich bitte dich, dass du kommst und es in die Herzen sprichst, dass du kommst und es jetzt ausgießt. Ich bitte dich, dass du kommst und die Befähigung Vater sein freisetzt und dass du die Befähigung Kind sein sein zu können in vollem Vertrauen, dass du das jetzt freisetzt. Komm du und füll du die Herzen mit deiner Liebe, mit Heilung und mit Begegnung, die so dringend nötig ist, nach der wir uns sehen. Und sprich du jetzt die Worte, die jeder Einzelne hören muss. Ich danke dir, dass nichts, was wir jemals tun oder nicht tun, oder das, was jemand an uns getan hat oder nicht getan hat, jemals was an deiner Vaterliebe ändern kann. Dass wir uns deine Liebe nicht verdienen müssen, dass sie schon verdient wurde. Danke, dass du ein großzügiger Vater bist, der schenkt und der sich verschenkt hat. Danke, Jesus. Amen. Danke für euren Mut, dass ihr aufgestanden seid. Und ich glaube, da, wo wir vertrauensvoll mit unserem Schmerz zu Gott kommen, dass er das ehrt und dass er keinen zurückstößt, der kommt und Heilung erbittet, dass er keinen zurückstößt, der mit seinem Mangel kommt. Und ich glaube, dass da ein besonderer Segen drauf liegt, tatsächlich, wenn wir aufstehen und sagen, ich möchte mehr, ich möchte Heilung und du bist derjenige, der mir das geben kann. Sein Herz ist Heilung, sein Herz bringt Freiheit und Fülle. Und zu diesem Vater, der alles gegeben hat, dass wir seine Kinder sein können, zu dem betet Paulus und bittet, dass er uns Kraft gibt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, um stark zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Darf ich fragen, was du erwartest, wenn du Gott um Kraft für deinen Alltag bittest? So eine Skala von 0 bis 10. Erwartest du, dass es gerade so reicht, dass du durchkommst? Das ist nicht, wovon hier die Rede ist. Das Maß ist der Reichtum seiner Herrlichkeit. Und wenn deine Fantasie nicht ausreicht, seine Herrlichkeit und sein Reichtum miteinander in Verbindung zu bringen, dann lade ich dich ein, in der Bibel nachzugucken, was da über Gottes Reichtum steht, über seine Schönheit, über seine Herrlichkeit. Guckt in der Offenbarung nach, was steht da, wie wird das himmlische Jerusalem aussehen. Guckt euch an, wie der Tempel ausgesehen hat. Guckt euch an, wie die Bundeslade geschmückt war. Da ist von Schönheit die Rede. Das ist das Maß seines Reichtums. Kann das sein, dass wir die Auswirkungen von Gottes Reichtum in unserem Leben und in der Welt klein machen, weil wir kleine Erwartungen an ihn haben? Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, dass wir in das himmlische Erbe eintreten können. Und das himmlische Erbe ist Fülle. Wenn ich nicht begreife, was Jesus alles für mich erkauft hat, was Gott für mich bereithält, dann werde ich in meinen irdischen Erwartungen feststecken und hinter meinem himmlischen Erbe zurückbleiben. Aber er gibt uns die Kraft, durch seinen Geist stark zu werden am inneren Menschen. Was bedeutet das? Ein inwendig starker Mensch ist ausgerichtet auf Gott. Er ruht in den Verheißungen Gottes und dem vollbrachten Werk am Kreuz, das alle Trennung zwischen Gott und ihm oder ihr weggenommen hat. Ein inwendig starker Mensch weiß, wer er in Christus ist und kennt seine Identität. Er glaubt und vertraut dem Wort Gottes mehr als den Erfahrungen seines Alltags und seiner eigenen Geschichte. Ein Mensch, der inwendig stark ist, der lebt aufgrund der Verheißung Gottes. Ein inwendig starker Mensch lebt aus seiner Verbindung und Begegnung mit dem Heiligen Geist, der die Kraft und die Stimme in unserem Leben ist. Ihr merkt, das ist ein ganz anderes Leben als das, was wir vielleicht manchmal leben, was so natürlich in unserem Alltag vorkommt. Wir brauchen Kraft und Ausdauer, um unser Denken beständig erneuern zu lassen und nicht auf das zu schauen, was sichtbar vor Augen ist, sondern auf das Himmlische. Wir brauchen Kraft, um den neuen Menschen anzuziehen, wie es an anderer Stelle in der Bibel heißt. Wir brauchen Mut, um uns verändern zu lassen. Dazu, dass Gott unser Inneres verändern darf, dass wir ihm unsere Glaubenssätze hinhalten und er das verändert. Es geht hier offensichtlich um was, was wir gar nicht selber erarbeiten können, sondern was wir geschenkt bekommen, worum wir bitten dürfen. Und da, wo wir versuchen, das durch eigene Anstrengung in unser Leben zu bringen, da tun wir das aus eigener Kraft. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich das im Glauben ergreife. Das, was ich im Glauben ergreifen kann, hat immer eine andere Qualität als das, was ich mir selber erarbeiten muss. Und Jesus hat es für uns freigesetzt, dass wir es ergreifen dürfen im Glauben. Wir brauchen diese innere Erneuerung, dass Christus durch unseren Glauben in uns, in unseren Herzen wohnt und gegründet und verwurzelt ist, so wie es im Vers 17 heißt. Kann ich glauben, dass Jesus wirklich in meinem Herz lebt? Dass ich eins bin mit ihm? Und hier werden starke Worte verwendet. Eingewurzelt, gegründet, das ist was, was tief geht. Das ist was, was Bestand hat. Das spricht von Halt, das spricht von Beständigkeit. Und da, wo Wurzeln sind, da ist Leben. Da, wo Wurzeln sind, da entsteht Frucht, da wächst was. Da entsteht Neues. Und da, wo was gegründet ist, da ist ein Fundament da, auf das wird gebaut. Und das hat Bestand, das ist eine Basis, die etabliert worden ist. Es ist nicht mehr so leicht zu zerstören oder rauszureißen. Und wenn ich das so lese, dann klingt es für mich fast wie so ein Flehen, wie so ein Werben, dass wir doch erkennen können, was die Dimension von Jesu Liebe für uns ist, die gleichzeitig alle Erkenntnis übertrifft. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Wir sollen was erkennen, was alle Erkenntnis übertrifft? Das können wir nur in der immer wiederkehrenden Begegnung mit Jesus. Ihn in gemeinsamen Zeiten kennenlernen, zu ihm zu gehen, immer wieder zur Quelle gehen. Begegnung mit ihm verschaffen uns Offenbarungen, die wir durch unseren Verstand überhaupt nicht bekommen können. Gott will, dass wir zu aller Gottesfülle geraten, dass wir ausgefüllt sind von ihm, durch ihn und mit ihm, dass er rausfließt aus uns. Und die Fülle, von der Gott hier spricht, ist mehr, als wir verstehen können, mehr, als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, Gott lädt uns ein, durch unseren Glauben zu verstehen, durch unseren Glauben zu begreifen und zu ergreifen. Und nur durch Glauben können wir in diese Dimension reinkommen, weil wir es gar nicht verstehen können. Das ist eine geistliche Dimension, die über unsere irdische Dimension hinausgeht. Lasse ich mich noch berühren von der Liebe Gottes? Berührt mich das noch, was Jesus am Kreuz für mich getan hat? Berührt mich das noch, wenn ich höre, dass Jesus mich liebt? Macht es was in mir? Oder sind es einfach Worte, die ich aufnehme und sage, ja, ich weiß, dass es so ist? Ändert es mein Leben? Ändert es meinen Alltag? Erfüllt es mich so, dass es aus mir rausfließt, dass ich anderen davon erzählen will, dass es mich drängt, anderen davon zu berichten, wer Jesus für mich ist, was er für mich getan hat? Erfüllt mich das so, dass ich möchte, dass andere Menschen ihn auch kennenlernen? Ist die Liebe Jesu in meinem Herzen so real, dass sie rausfließt aus mir, dass sie überfließt, dass ich übersprudel von dem, der in mir lebt? Auf was bin ich gegründet? In was bin ich verwurzelt? Lebe ich in der Fülle, in diesem Reichtum, von der ich ja zu Beginn auch gesprochen habe? Habe ich Vertrauen, dass das auch alles für mich da ist? Dass er das auch alles für mich gegeben hat? Wenn das gerade nicht so ist, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott kann überschwänglich mehr tun, worum wir ihn bitten oder was wir verstehen. Wir dürfen begreifen, dass Gott ein großzügiger Gott ist, der gerne gibt, der gerne schenkt, der schon alles gegeben hat. Und auch hier haben wir sie wieder, die Kraft, die in uns wirkt. Und welche Kraft ist das, von der hier gesprochen ist? Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft, durch die die Welt erschaffen wurde, durch ein Wort. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Ich glaube nicht, dass mir Gott jemals zu viel zutrauen können, ihm zu viel glauben können oder ihn in unseren Gedanken zu groß machen können. Er wird immer noch mal größer sein. Jesu Liebe übertrifft alle unsere Erkenntnis, alle Vorstellungen und alles, was wir bis jetzt erfahren haben und begriffen haben. Und ich möchte mir den Hunger nach seiner Liebe neu schenken lassen. Ich möchte, dass in meinem Herzen eine neue Sehnsucht geweckt wird nach mehr von Jesus. Ich möchte ergreifen, mit welcher Schönheit er mich liebt, welche Schönheit er hat, welche Herrlichkeit ihm gebührt. Ich möchte verwurzelt sein in seiner Stärke, in seiner Vollmacht. Ich glaube, wenn wir begreifen würden, was Jesu Liebe für uns tatsächlich bedeutet, wie real sie ist, wie überschwänglich sie ist, wie hoch, wie tief, wie breit, wird unser Leben anders aussehen. Wir müssten uns nicht mehr anstrengen, Frucht zu bringen, sondern es wird aus uns rausfließen. Wir würden nicht mehr an unserem Wert oder an unserer Zukunft zweifeln. Und wir würden anfangen, mit unserem Leben Gott die Ehre zu geben. Da, wo wir Gott alles zutrauen, was er in seinem Wort sagt, wo wir uns herausfordern lassen, zu glauben und aufs Wasser zu gehen, da ehren wir Gott und da werden wir erfüllt mit der ganzen Gottesfülle, von der gesprochen ist. Und mein Gebet ist, dass ihr aus diesem Gottesdienst geht mit einer neuen Gewissheit der Liebe Jesu für euch und mit einem neuen Hunger, mit einer Begegnung, mit einer Sehnsucht nach einer Begegnung mit diesem lebendigen Gott. Amen.